Gott will dir nah sein. Wusstest du das schon? Gott will dir nah sein. Was für eine steile These, oder? Vielleicht denkst du dir jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich Gott nah sein kann. Also vielleicht will er mir nah sein, aber was ich dazu machen kann, keine Ahnung. Vielleicht bist du aber auch schon eine Weile mit Gott unterwegs und denkst dir, ja, ich kenne Jesus. Aber so richtig nah bin ich ihm trotzdem nicht. Es ist eher so ein Wissen als wirklich so ein naher Moment. Ich will mit dir heute ein bisschen über Gott nahe sein sprechen und über eine Symbolik, die Gott im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, schon eingeführt hat, nämlich die Stiftshütte, um genau das auszudrücken. Gott will uns Menschen nahe sein, Gott will dir nahe sein. Wir lesen in 2. Mose 25, Vers 8, da sagt Gott: Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Wohnen. Also mitten unter ihnen, und Gott möchte nicht nur als Besucher kommen, so zum Kaffee trinken oder vielleicht, wenn es hochkommt, für ein Wochenende. Nein, er möchte dort wohnen, er möchte bei dir wohnen. Er möchte mit den Israeliten, mit dir, mit uns in Gemeinschaft sein, und zwar dauerhaft. Und dazu rettet Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten und führt es in die Wüste. Und dort lässt er sie die Stiftshütte bauen, ein Zelt nach genauen Vorgaben mit bestimmten Farben, Maßen und Details. Und wir können diese Bauanleitung in der Bibel nachlesen. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, was soll das? Also ich bin weder Bauingenieur noch Architekt noch Zeltebacher. Was soll mir diese Bauanleitung bringen? Ich bin auch nicht das Volk Israel, was dieses Zelt nachbauen soll. Also warum haben wir diesen langen Text, diesen wirklich langen Text mit detaillierter Beschreibung dieser Stiftshütte? Und wenn ich diesen Text lese, dann frage ich mich das noch umso mehr, weil manchmal, wenn man solche langen Texte lesen, und wir nicht verstehen, was Gott uns damit sagen möchte, dann sitzen wir da und nicken weg. Es ist so lang und so einschläfernd. Also lass uns versuchen zu verstehen, was Gott sich dabei gedacht hat, uns diesen Text mitzugeben. Und ein Hinweis darauf steht in Hebräer 8, Vers 5. Da steht: Sie, also die Priester, die Israeliten in der Stiftshütte, dienen in einem Heiligtum, das nur ein Abbild, ja nur ein Schatten des wahren Heiligtums im Himmel ist. Denn als Mose daran ging, das Zelt Gottes zu errichten, warnte Gott ihn: Achte darauf, dass du alles genau nach dem Entwurf machst, der dir hier auf dem Berg gezeigt worden ist. Der Schreiber des Hebräerbriefs ist also davon überzeugt, dass die Stiftshütte ein Abbild ist. Ja, fast schon so eine billige Kopie von dem, was uns im Himmel erwartet. Es ist ein Symbol für geistliche Prinzipien, die Gott hier auf der Erde erklären möchte, die bis in die Ewigkeit hineinreichen. Also die Stiftshütte ist quasi ein Mittel von Gott, uns etwas klarzumachen und beizubringen von etwas, was wir nicht kennen und sehen können und verstehen können, mit Dingen, die wir haben, kennen und sehen. Ich möchte es an einem Beispiel kurz erklären, was ich damit meine. Versuch einmal, jemandem aus dem 17. Jahrhundert ein Flugzeug zu erklären. Wie machst du das? Du musst Dinge Worte benutzen, die er kennt, er sehen kann und die er begreifen kann. Wenn ich ihm Dinge von Turbinen und Landeklappen und allen möglichen elektronischen Knöpfen und Hebeln erkläre, dann hat er keine Ahnung, was ich meine. Nein, ich sage vielmehr, okay, stell dir, ich weiß, es ist verrückt, aber stell dir einen Vogel vor, so einen richtig großen Vogel. Und dann stellt man da so eine Leiter dran, so Stufen, da können dann Menschen einsteigen und dann ist der ganze Vogel voll. Und dann kommt hinten so Feuer raus und damit kann man dann fliegen. Derjenige, dem man sowas erklärt, der wird niemals in Vollendung ein Flugzeug vor Augen haben. Aber es ist ein Anfang zu begreifen von etwas, was er sich nicht vorstellen kann. Und genau das macht Gott in der Bibel immer wieder. Und so ist auch die Stiftshütte ein Teil davon. Es ist wie diese Beschreibung von diesem fliegenden Vogel, was uns klar machen soll, was wir nicht kennen, was wir nicht begreifen können. Also lass uns gemeinsam eintauchen in diesen Text. Wir werden heute nicht alles lesen von diesem langen Text, von dieser langen Beschreibung. Ich beruhige euch an dieser Stelle. Lass uns erstmal drei Verse lesen. In 2. Mose 27, Verse 13 bis 16. Auch auf der Ostseite in Richtung Sonnenaufgang soll der Vorhang 25 Meter breit sein. An dieser Seite befindet sich sein Eingang, also der Eingang dieses Zeltes. Links und rechts vom Eingang hängen Vorhänge auf seiner Breite von 7,5 Metern an jeweils drei Holzpfosten auf Bronzesockeln. Vor dem Eingang ist ebenfalls ein Vorhang angebracht, 10 Meter breit, bunt und kunstvoll gewebt aus violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle und feinem Leinen. Ihn halten vier Holzpfosten auf Bronzesockeln. Was können wir aus diesem Text herauslesen? Wir lesen von diesem Eingangstor. Wir lesen von der Ausrichtung nach Osten. Wenn morgens die Sonne aufging in der Wüste, wo das Volk Israel lagerte mit dieser Stiftshütte, dann schien die Sonne direkt auf den Eingang der Stiftshütte und auf diesen bunten, kunstvoll verzierten Vorhang. Man kann sich quasi vorstellen, wie dieser kunstvoll gearbeitete Vorhang in diesem Morgenlicht anfängt zu leuchten in all seiner Pracht. Wir erinnern uns noch einmal daran, Mose sollte darauf achten, alles genau so bauen zu lassen, wie Gott es ihm vorgegeben hatte. Denn damit erklärt er geistliche Prinzipien, die für die Israeliten damals, aber auch für dich und mich heute relevant sind. Wenn also der Eingang nach Osten ausgerichtet ist, musste man sich, um in die Stiftshütte reinzugehen, von der Sonne abwenden hin zur Stiftshütte. Damals wurde die Sonne verehrt als Gott. Manchmal sogar noch heute. Doch damals suchte man dort bei der Sonne, dieser Gottheit, Antworten und Hilfe. Und auch die Israeliten waren nicht frei davon. Wir lesen, dass das Volk in der Wüste war. Sie waren heimatlos, sie waren hungrig, sie waren durstig. Und Mose sagt, hey, ihr alle wartet hier unten am Fuß des Berges. Ich werde hochgehen und mit Gott reden und den Plan besprechen, wie es weitergeht. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie das Volk da unten ist und wartet. Sie hat noch keine Uhren, aber Stunden, Tage vergehen. Und so langsam kommt so die Stimmung aus, boah, das dauert schon ganz schön lange. Also der Mose kommt ja überhaupt wieder. So langsam muss doch mal was passieren. Hey, also wie lang lässt sich Gott denn bitte da oben auf dem Berg Zeit? Und irgendwann kommen sie zu dem Schluss, okay, also jetzt müssen wir uns wohl selber helfen. Also es wird nichts mehr passieren. Und sie wenden sich von Gott ab und bauen das goldene Kalb. Und beten es an, also einen Götzen. Gott war für ihren Geschmack schlichtweg zu langsam und er nicht schnell genug. Und ich glaube, in unserem Leben ist das auch oft so, dass Gott uns nicht schnell genug handelt, nicht wie wir es wollen. Und dann haben wir schnell die Tendenz, uns schon von Gott abzukehren. Gerade noch habe ich eben ihn um was gebeten. Doch er handelt nicht so schnell, wie wir es wollen und dann sind wir schon dabei, Lügen zu glauben. Ich habe mal ein paar Lügen mitgebracht, die wir glauben und uns so von Gott abwenden. In meinem Leben läuft es nicht gut, also kümmert sich Gott nicht um mich. Ich kann ihm nicht vertrauen. Ich muss mich selbst um mein Glück, selbst zum Glück verhelfen. Und ich kann ihn nicht sehen, also gibt es Gott nicht. Wir fangen an, die Schöpfung anzubeten und nicht den Schöpfer. Und das passiert vielleicht nicht heute, indem wir die Sonne anbeten, so wie die Israeliten damals, oder uns auf irgendwelche Kristalle verlassen. Vielleicht tust du das auch, aber es kann auch auf anderen Wegen passieren. Unsere Sonne sind Dinge, in denen wir Erfüllung suchen, in die wir unsere Hoffnung setzen wo wir Identität und Sinn finden. Und so drehen wir uns von Gott weg, hin zur Sonne, hin zu diesem Götzen. Das kann zum Beispiel sein, eine Partnerschaft. Ein Menschen, den wir als all die Erfüllung als unserer Sehnsüchte sehen, in die wir uns hinein vertiefen. Dieser Mensch soll uns erfüllen in Gänze. Damit beten wir einen Menschen an, ein Geschöpf, und damit nicht den Schöpfer, sondern die Schöpfung. Und am Ende sind wir enttäuscht, weil uns das auf lange Sicht nicht ganz sich erfüllen kann. Oder finanzielle Dinge, über die wir uns profilieren und deren Schutz und Erhalt unser Lebensinhalt wird, an die wir uns binden. Oder die Suche nach Anerkennung. Das Geschöpf der Mensch und das, was er über mich denkt und redet, wird so wichtig, dass es meine Identität bestimmt, meine Erfüllung wird, der Sinn, nach dem ich suche im Leben, Anerkennung nach Menschen. Und das passiert total schnell in unserem Leben, dass wir uns abwenden von dieser Stiftshütte von Gott hin zu diesen Dingen. Aus diesen drei Dingen ist es für mich am herausragendsten das Problem Suche nach Anerkennung. Und ich möchte eine kleine Geschichte mit euch teilen. Ich nenne das die vier Akte des Lebens einer Pastorin. Es ist ein Erlebnis, was wirklich so passiert ist nach einer Predigt, die ich mal in einer Gemeinde gehalten habe. Nicht nachgrübeln, es war nicht hier. Nach dem Gottesdienst kommt die erste Person auf mich zu und sagt zu mir: Das, was du heute gesagt hast, das hat mir heute total ins Herz gesprochen. Ich konnte heute zum ersten Mal meinen Zorn, meine innerliche Bitterkeit bei Gott abgeben. Durch deine Worte bin ich davon frei geworden. Direkt danach, Thomas wird das kennen, manchmal sonntags, da stehen die Leute so nach der Predigt Schlange, kommt jemand: Also was du heute hier in der Bibel ausgelegt hast, das ging gar nicht. Aber bei dir als Frau war das ja vorherzusehen. Gleich darauf kam wieder jemand und meinte: Heute habe ich zum ersten Mal verstanden, was diese Bibelstelle mit meinem Leben zu tun hat. Danke dafür. Und dann kam eine vierte Person, die baute sich schon so richtig vor mir auf und meinte: Ich dachte, ich muss heute die Pastorin mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und wenn jemand so anfängt, dann weißt du, okay. Wer von diesen vier Leuten hat recht? Und wie stolz und überheblich könnte ich werden nach so einem Feedback? Ich bin so eine krasse Pastorin, unter meinen Worten fliehen Hass und Unfrieden. Oder wie verunsichert könnte ich sein nach so einem Feedback? Oh, habe ich überhaupt was zu sagen? Oh, beim nächsten Mal, da muss ich unbedingt das so und so formulieren, weil das finden die dann bestimmt ganz toll. Unsere Identität, unser Selbstwert, unser Leben hängt nicht an der Anerkennung von Menschen, hängt nicht an Partnerschaften, hängt nicht an finanziellen Dingen oder sonst irgendwelchen Dingen, die du jetzt in deinem Kopf da einsetzen kannst. Ich übe, einen Satz auswendig zu lernen, weil ich ihn oft brauchen werde. Den Satz: Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich nur Gottes Gunst, Annahme, Bestätigung und Ermutigung suche und brauche, um mich wohlzufühlen. Ich bin eine Tochter oder ein Sohn Gottes. Meine Würde, meine Selbstachtung kommen nur von Gott allein und nicht von, und dann kann ich einsetzen, was ich in dem Moment brauche, dem Feedback anderer Menschen, der Meinung dieser einen Person. Bei allem guten, konstruktiven Feedback, wenn wir durch die Anerkennung anderer Menschen leben oder Entscheidungen daran ausrichten, dann schauen wir zur Sonne. Dann beten wir die Schöpfung an und nicht den Schöpfer. Und dieser Satz, ich wiederhole ihn nochmal, er stammt nicht aus meiner Feder, aber ich finde ihn so unglaublich gut. das selbst zu einem zu sagen, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich nur Gottes Gunst, Annahme, Bestätigung und Ermutigung suche und brauche, um mich wohlzufühlen. Ich bin eine Tochter, ein Sohn Gottes. Meine Würde, meine Selbstachtung kommen nur von Gott allein und nicht von dem Feedback der Meinung von Menschen und so weiter. Und das hilft mir. Das hilft mir, mich zu drehen. Weg von der Sonne, hin zu Gott. Hin zu diesem Eingang der Stiftshütte, der Begegnung mit Gott. Und das Erste, was ich sehe, in diesem Bild gesprochen, wenn ich mich drehe von der Sonne hin zu diesem Eingang der Stiftshütte, ist dieser bunte Vorhang, dieser kunstvoll gearbeitete Vorhang. Hier sind Farben erwähnt. Und wenn man recherchiert, wie diese Farben hergestellt werden, dieses Purpur, dann merkt man, wie viel Kostbarkeit da drin liegt. Was für ein Schatz, wie wertvoll dieser Vorhang war. Dieser Vorhang ist die Schönheit Gottes. Wenn ich mich drehe hin von der Sonne hin zu der Stiftshütte, dann sehe ich die Schönheit Gottes. Und jetzt haben wir heutzutage nicht mehr dieses Zelt, diese Stiftshütte mit diesem kunstvoll gearbeiteten Vorhang. Wo sehe ich dann die Schönheit Gottes? Ich sehe sie zum Beispiel in der Schöpfung. Vor ein paar Tagen hier in Gruna gab es einen unfassbar schönen Himmel am Abend, einen Sonnenuntergang. Und ich saß im Auto und ich war richtig geflasht von dieser Ansicht. Und später kam der Mond raus und ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Ein gigantisch großer Mond, hell erleuchtet, wie atemberaubend. Und wir sehen die Schönheit Gottes in Jesus. In Johannes 1, Vers 14a lesen wir, das Wort, und das Wort, gemeint ist damit Jesus, wurde Fleisch, also Mensch, und er wohnte unter uns. Und auch hier steht das Wort wohnte, und es ist wohl besser übersetzt mit zeltete, also ein Verweis auch hier im Neuen Testament auf die Stiftshütte. Der Ort Gottes, von Gottes Gegenwart, der Nähe Gottes, wird Mensch in Jesus. Und er wohnt unter den Menschen und Jesus möchte, dass Menschen nahe zu Gott kommen, nahe bei Gott sind. Er wünscht sich, dass du nahe bei Gott bist. Er bringt Menschen mit Gott in Verbindung, indem er mit ihnen gemeinsam unterwegs ist, mit ihnen lebt, sie lehrt, sich um sie sorgt. Jesus möchte auch mit dir unterwegs sein. Und er lädt dich ein in seine Nähe und damit in die Gegenwart Gottes, also quasi in diese Stiftshütte hineinzutreten, da wo Gott wohnt. Und dieses Hineintreten in Gottes Gegenwart, dieses Hineintreten in die Stiftshütte, das ist Gebet. Gebet ist Gegenwart Gottes, ist Nähe Gottes. Gebet ist dieses Umkehren. Weg von dieser Sonne, von diesen Dingen, die uns im Leben bestimmen und doch nicht gänzlich erfüllen können, hin zu Gott. Und wir brauchen diese Wende immer und immer wieder, wie die Israeliten auch. Was glaubt ihr, warum haben sich die Israeliten so oft abgekehrt von Gott? Ich glaube, ein Punkt, weil sie vergessen haben, was Gott Gutes für sie getan hat. Und wir vergessen das auch. Ein kleines Experiment mit euch. Was hat Gott im Februar dieses Jahres für euch getan, für dich getan, wofür du dankbar bist? Im Februar dieses Jahres. Da muss man schon nachdenken, oder? Vielleicht auch nicht, vielleicht fallen dir jetzt Dinge ein. Dann für dich die Frage, was hat Gott im November 2021 für dich getan. Wir vergessen diese Dinge, ob es Kleinigkeiten sind oder große Dinge. Und Gott wusste das. Wir lesen, dass Gott die Israeliten trockenen Fußes durch den Jordan führt an einer Stelle ihrer Geschichte und sie sollen dort aus diesem trockenen Flussbett einen Stein mitnehmen. Warum? als Denkmal, damit sie sich danach, nachdem das alles vorbei ist, sich noch daran erinnern, was Gott für sie getan hat. Ich möchte dich herausfordern, mit mir zusammen eine Mission zu starten. Ihr habt alle ein Smartphone, das habt ihr meistens überall dabei. Alle, die kein Smartphone haben, die haben bestimmt einen Kalender, den sie überall mit dabei haben. Ich fordere euch heraus, das als euren Stein zu nehmen. Wenn ihr was mit Gott erlebt habt, wofür ihr dankbar seid, schreibt es auf. Führt diese Liste mit Dingen, für die ihr dankbar seid, wo ihr Gebetserhörung erlebt habt, wo ihr euch Gott nahe gefühlt habt, wo Gott euch beschenkt hat. Mit allen möglichen Dingen, Kleinigkeiten und große Sachen. Damit wir uns erinnern, was Gott Gutes für uns tut und getan hat. Und damit wir immer wieder diese Wende schaffen von dieser Sonne hin zur Stiftshütte. Im Psalm 100, die Verse 2 bis 4, steht: Betet ihn voll Freude an, kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Erkennt, dass er der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, seine Schafe, die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank. Tretet in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen. Falls ihr es nicht wusstet, der Tempel, also letztendlich das feste Gebäude, ist nachempfunden der Stiftshütte. Es gab die gleichen verschiedenen Bereiche, das gleiche Allerheiligste und auch dort stand die Bundeslade im Zentrum. Also wenn hier gesprochen wird von Tempel, dass man in den Tempel gehen soll mit Dank, dann können wir auch sagen, in diesem Bild gesprochen, was wir heute betrachten, wir sollen in die Stiftshütte gehen mit Dank, wir sollen ins Gebet gehen mit Dank, mit Lob. Wir brauchen Gebet, wir brauchen die Nähe Gottes, die er uns schenkt und wir brauchen diese Umkehr, dieses Zurückkommen in die Nähe Gottes. Dafür betet auch Jesus. Jesus betet für dich. Wusstest du das? Jesus betet kurz vor seinem Tod. Und für welche Dinge betet man kurz vor seinem Tod? Nur noch für das Wichtige, oder? Er betet für uns. Für dich, für mich. Lies das gerne in Johannes 17 mal nach. Jesus hat dich auf dem Herzen und er nimmt dich so mit in die Gegenwart Gottes. Und auch das steckt schon in der Symbolik der Stiftshütte mit drin. Es gibt Priester dort in der Stiftshütte, die verschiedene Aufgaben haben. Und es gibt den Hohepriester, der dort arbeitet. Und dieser Hohepriester hat ein Gewand. Und auch das ist ebenfalls genau beschrieben in der Bibel. Und dieses Gewand hat eine Brustplatte oder hatte eine Brustplatte mit ganz vielen kostbaren Steinen drauf. Und alle Stämme Israels waren vertreten auf dieser Brustplatte. Also wenn der Hohepriester diese Platte trägt, dieses Gewand trägt, wo alle Stämme drauf vertreten sind und in die Stiftshütte tritt, also in die Gegenwart Gottes, ins Allerheiligste, dann nimmt er die Stämme Israels, die Menschen aus dem Volk Gottes, mit hinein in die Gegenwart Gottes. In 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir, ihr, und damit seid ihr gemeint, und wir Christen, ihr aber seid ein von Gott ausgewähltes Volk, seinen königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Wir sind also auch diese königlichen Priester. Du kannst Menschen mit hineinnehmen in die Gegenwart Gottes. Du kannst Menschen mit in die Gegenwart Gottes bringen, indem du für sie betest.